Heute geht es um die Gebote 9 und 10, die letzten zwei Gebote der Reihe, die 10 Gebote. Und es sind zwei Gebote, aber es hört sich als einen einzigen Thema hier. Und es ist eigentlich ein Thema, nicht begehren, der eigentlich in zwei Geboten geteilt wurde. Ne? Gebot Nummer 9, du sollst nicht begehren dein nächstes Haus. Und Gebot 10, du sollst nicht begehren dein nächstes Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächsten hat. Und dieses Gebot ist auch einzigartig in die 10 Geboten, da es den einen Gebot ist, der von unserem Inneren spricht. Also die anderen Geboten sprechen über unsere Taten, was wir nicht tun sollen oder was wir unbedingt tun müssen. Ne? Also du sollst den Sabbat halten, du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen. Das ist alles von unserem äußerlich. Aber nicht begehren ist etwas, das es fängt immer hier drin an, in unseren Gedanken. Und deswegen ist es auch etwas einzigartig. So. Und wenn du merkst, die Reihenfolge von Sachen, die er hier beschreibt, die Moses hier beschreibt, die Gott gegeben hat, es hat auch eine Logik dafür. Je näher eine Person kommt zu seinem Nachbar, sagt man, er ist dann sein Nachbar zum Abendessen eingeladen. Und je näher die Person kommt zu seinem Nachbar, je mehr Sachen gibt es, die er begehren kann. Ne? Also es fängt an, du sollst nicht, wenn du bei jemandem eingeladen bist, dann wirst du zuerst ein Haus sehen, wenn du noch außerhalb dein Grundstück bist. Und dann sollst du ein Haus deines Nächsten nicht begehren. Und sag mal, du kommst näher und der Gastgeber sieht, dass dieser Gast kommt und dann würde dann die Frau von dem Gastgeber kommen, um den Gast zu begrüßen. Da sagt er, als Zweites sollst die Frau nicht begehren. Die Frau sieht, dass ein Gast kommt und sie ruft ihre Diener. Die Diener kommen mit Wasser, waschen die Füße von dem Gast. Also auch die Diener, die Knecht und Mägde sollst du nicht begehren. Und wenn der Gast drinnen im Haus und im Grundstück ist, dann sieht er, ob der Gastgeber da Vieh oder noch andere Vermögen hat. Und auch diese Sachen soll er nicht begehren. Merkst du, je mehr wir in Kontakt mit anderen Menschen sind, je mehr Verbindungen wir haben, desto größer ist die Chance, auch Sachen zu begehren. Aber die Lösung ist nicht, sich von Menschen zu distanzieren, sondern in mein eigenes Herz zu bearbeiten, wenn ich gerade merke, dass ich da ein Problem habe. Also dieses Gebot, er hat einen großen Einfluss in meine Beziehung mit Menschen, aber auch ein großes Verbindung meiner Beziehung zu Gott, denn nur Gott kennt, was hier drinnen passiert, meine Gedanken. Und was ist eigentlich das Problem mit dieser Begierde? Weil das Wort, es kann auch eine positive wie auch eine negative Bedeutung haben. Ne? Also Begehren im Sinne von etwas gerne erreichen oder etwas gerne haben wollen. Das ist auch etwas Positives. Das bringt uns nach vorne, einen Wunsch nach mehr zu haben im Leben. Es ist auch positiv im Sinne, dass, wenn die Bibel so sagt, schützt sie auch den Besitz von Menschen und bringt da Sicherheit zwischen die Menschen. In einem Sinne kann das positiv sein, aber warum ist es hier gestellt als negativ? Du sollst es nicht tun. Also dieses Wort Begehren in dem Original hier in diesem Text in Hebräisch heißt das Chamat und es bedeutet so ein tiefes Wunsch, den du hast nach etwas, das dir nicht gehört, das jemand angehört. Es ist etwas, worüber du Freude hast, aber es hat einen anderen Besitzer. Auf Englisch würde es sein, to desire or to delight in or to take pleasure in. Und was ist dann eigentlich das Problem mit so einem Wunsch? Ich sehe, Jesus hat eine gute Antwort gegeben, wenn er sagte in Matthäus 6, 21, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also, da will ich sagen, dass also dieses sich Wünschen nach etwas mehr, wenn es da wird, dass dieses Begehren mich ergreift, und wo ich merke, dass ich diese Dinge wünsche, dass ich andere Dinge wünsche, mehr als Gott oder dass es meiner Beziehung zu Gott einen Schaden bringt, weil ich mein Ziel ist jetzt, Dinge zu haben, mehr, dann wird das zu einem Problem. Und das wollen wir dann verändern. Also das Problem liegt in der Intensität von diesen Verlangen. Und ob das Gott in meinem Leben überschattet. Wenn dieses Verlangen so groß ist, dass ich sogar bereit bin, an anderen Geboten über die Grenze zu gehen, dann ist es ein Problem. Weil nicht töten, nicht Ehebruch, das fängt alle in meinen Kopf. Und da fängt es an mit diesem Begehren, mit diesem Wunsch. Also wenn das nicht mehr ein gesundes Wunsch nach mehr ist, sondern etwas, wo ich bereit bin, alles zu tun, um das zu kriegen. Das Judentum war eigentlich die einzige Religion der alten Welt, der diesen Gebot hat, diesen Verbot. Wenn wir studieren andere ganz alte Religionen, sie hatten auch Gebote wie, du sollst nicht töten. Aber ein Gebot wie, du sollst nicht begehren, war einzigartig, nur Judentum hat es. Und zu einer Seite kann ich auch verstehen, warum. Den Grund, also wenn eine Religion, sie kann nicht kontrollieren, ob ihre Mitglieder, ob ihre Anhänger etwas begehren. Das ist etwas zwischen dem Mensch und Gott. Deswegen ist das auch nicht so einfach. Aber ich denke, es ist ein guter Thermometer für mein Herz, diese Begierde. Wenn ich merke, wo ist mein großes Wunsch, wo ist mein Ziel, wofür bringe ich am meisten Zeit und Energie, wenn ich Sachen suche oder Wünsche, die ich nicht habe, oder richte ich meinen Wunsch, meine Zeit, meine Energie, meine Kraft bei Gott und was er für mich wünscht. Wie viel Zeit verbringe ich, nach dem zu streben, was andere haben, und wie viel Zeit verbringe ich, Gott zu suchen. Deswegen ist es diese Begierde, ich sehe es vielleicht, wenn die anderen Gebote so wie ein Unkraut im Garten sind, ist die Begierde vielleicht die Wurzel, das, was unten steckt, das, was den Grund ist, was zu den anderen Geboten brechen bringt. Und wenn ich zu meinem Leben gucke wie ein Garten und es ist eigentlich ganz sauber, ich habe den Gras gemäht, aber es kann sein, dass es liegt noch Wurzel da unten, die von erster Sicht, also mit meinem Handel ist das alles perfekt. Ich töte nicht, ich habe kein Ehebrech getan, aber was steht unter der Erde? Ne? Was steht da ganz tief drinnen? Wir sehen uns jetzt ein paar biblische Beispiele von anderen Geschichten, wo wir merken, wie gerade diese Sache mit Unkraut und Wurzel passiert, wie etwas, eine Sünde, die wir sehen und ein Problem, der dahinter steckt, die wir eigentlich nicht sehen. Erstes Beispiel ist David und Bathseba. Die Geschichte ist ganz berühmt. Zuerst hat David diese Frau stark gewünscht, eine Frau, die verheiratet war. Und das war eigentlich nicht gesund. Und dieses Wunsch hat ihm danach zu Mord und Ehebruch gebracht. Also eine kleine Wurzel, ein kleines Problem, der später zu einer großen Konsequenzen hat. Zweites Beispiel ist der König Ahab und Naboths Weinberg. Diese Geschichte ist der König von Israel und sein Nachbar hat einen Weinberg. Sein Nachbar war Naboth. Und der König geht zu seinem Nachbar und sagt, ich möchte deinen Weinberg kaufen. Sein Nachbar sagt, nee, ich will es nicht verkaufen. Aber er hat so ein tiefes Wunsch. Er will das auf jeden Fall haben und er ist bereit, alles zu tun, um den Grundstück seinen Nachbar zu haben. Und der König und seine Frau haben da einen Plan und sie töten, sie mördern Naboth und dann erobern sie seinen Weinberg. Also wieder, wir merken, das ist ein kleines Problem, ein kleiner Wunsch, der ungesund war, der über die Grenzen gegangen ist, hat ihn dann später gebracht zu Mord, zu falscher Zeugenaussage, Amtsmissbrauch und Diebstahl. Wenn wir denken auf die ganz berühmte Geschichte Adam und Eva, also sie konnten von jeder Frucht, jedem Baum im ganzen Garten Eden essen, außer einen einzigen Baum nicht. Aber sie wünschen sich etwas, das ihnen nicht gehört. Sie gehen über die Grenzen dieses Wunsch und es wird zur Tat. Und etwas, ein kleines Wunsch, sehen wir, hat massive Konsequenzen in die ganze Geschichte. Und das letzte Beispiel, das ich hier habe, ist Satan. Also wir als Engel hat er eine große Autorität, große Macht, aber er wünscht sich mehr. Er wünscht sich etwas, das ihm nicht gehört, die Stelle Gottes. Und dieses Wunsch, er bringt es in Tat, indem er sich rebelliert gegen Gott. Und dann verliert er am Ende alles, was er hat im Himmel. Es handelt sich um ein schlechtes Verlangen. Es wurde so ein ganz großes Unkraut entwickelt. Und in diesem Sinne will ich sagen, dass es geht nicht um jedes Mal, dass ich etwas wünsche, sondern diese Begehren, die die Bibel sagt, du sollst nicht haben, das ist ein unkontrollierbares Verlangen. Und wenn es ein unkontrollierbar ist, heißt das, dass es auch ein Mangel an Selbstbeherrschung. Das ist eine unbetriebene Ehrgeiz oder verdorbene Eigenliebe und auch eine Art von Undankbarkeit, wenn der keine Grenzen hat, ich will immer mehr. Was wir mit dieser Geschichte gesehen haben, diese Beispiele, ist das eigentlich, die Begehrlichkeit ist ein Weg zur Sünde, aber was auch in diesen Geboten 9 und 10 steht, ist, dass sie stellt nicht erst nur einen Weg zu, sondern das Wunsch selbst als ein Problem, das man nicht tun soll. Also das Problem ist nicht nur immer mein Handeln, sondern auch manchmal dem Denken. Vielleicht deswegen hat Paulus in Römer 7,7, Kapitel 7, Vers 7 geschrieben, dass durch diesen Gebot sollst nicht begehren, hat er gemerkt, dass er Gott brauchte. Also er als ein Pharisäer war in seinem Handel perfekt. Oder so hat er sich selbst vorgestellt. Er dachte, er war perfekt. Aber er schreibt in diesem Vers, dass mit diesem Vers, du sollst nicht begehren, hat er gemerkt, er war nicht perfekt und er brauchte Gottes Hilfe und er brauchte Gottes Gnade in seinem Leben. Ich möchte jetzt zwei Texte aus dem Neuen Testament lesen, wo diese Idee von Gebote 9 und 10 erklärt werden, mehr praktisch, so für die Gemeinde, wo Jakobus schreibt an eine Gemeinde, an Gläubige. Zuerst Jakobus 1, Vers 13 bis 15. Sagt er, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinem eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also eine Sache bringt zu andere, erklärt er hier. Und danach Kapitel 4, selben Brief Jakobus, aber jetzt Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Er spricht noch über denselben Thema. So. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt es nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. So, Text sehr aktuell für uns heute. Erklärt, wo fängt Krieg an? Ihr habt Krieg, wo fängt es an? Es fängt eigentlich in die Gedanken an. Eine Person will mehr haben, als sie den Recht hat. Sie ist bereit, andere zu mördern, um ein anderes Land, Land zu erobern, für sich zu haben. Und Jakobus schreibt es hier an Christen, an eine Gemeinde, die Gnade Gottes verstanden hat, die weiß, die darf beten, aber sie ist irgendwie enttäuscht, weil sie denken, ich bete, aber ich bekomme es nicht. Warum? Dann erklärt Jakobus, weil ihr in übler Absicht bittet. Er sagt, ihr wünscht euch immer andere Dinge und da bittet ihr, aber eigentlich, ihr seid Kinder Gottes. Richtet euer Herz an Gott, weil er will euch Sachen geben, aber Sachen, die mit ihm verbunden sind. Also du sollst Gott suchen und beten und folgen, der Gott, der alle Dinge gehört, und nicht die Dinge, die Gott dir geben kann. Okay, also jetzt habe ich diesen Gebot erklärt. Und ich möchte jetzt drei Werkzeuge nennen, die wir gegen diese Wurzel der Begierde benutzen können. Also wir stellen den Fokus auf die andere Seite jetzt. Nicht um nicht begehren, sondern was soll ich dann stattdessen tun, wenn das Gebot anders formuliert wäre. Und in Epheser Kapitel 4 und 5 schreibt Paulus etwas ganz Interessantes. Paulus macht eine Liste von Sachen für Christen und er sagt, vorher habt ihr dies gemacht, jetzt sollt ihr das tauschen und sollt etwas anderes machen. Vorher dies, jetzt nicht mehr und jetzt das. Der macht eine ganz lange Liste hier. Er sagt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Wer gestohlen hat, soll jetzt arbeiten. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist. Und so schreibt er eine ganze Liste. Und ich habe überlegt, wenn wir diese Liste jetzt mit den 10 Geboten machen würden, nicht begehren, sondern jetzt sollt ihr, was sollt ihr machen? Und dann habe ich hier drei vielleicht Gegensätze für diesen Gebot gefunden. Das erste ist, Blick auf Christus zu stellen. Also das erste, das man machen kann, wenn mein Thermometer zeigt, dass eigentlich mein Herz nicht in einem gesunden Wunsch nach Dingen ist, wenn es schon über die Grenzen ist. Was kann ich tun? Augen auf Christus zu richten. Wenn ich mich erinnere und wenn ich verstehe und wenn ich wieder verstehe, das, was er für mich am Kreuz getan hat, wie er sich untergeordnet hat, als er Gott, dann als Mensch und noch als ein Diener und für mich gestorben ist, für uns, damit wir dann ein neues Leben haben können. Wenn ich das im Blick habe, dann werden andere Wünsche sekundär, nicht mehr so wichtig. Dieser Gedanke kann eigentlich schwer für mein Ego sein, so im Sinne, dass wenn ich Dinge wünsche, immer mehr, kann es als eine Art von Undankbarkeit oder Selbstmitleid sein. Also ich musste das tun, das haben wir so. Aber wenn meine Augen sich auf Christus richten, dann ändert sich die Wünsche auch. Er verwandelt es dann in Dankbarkeit, diese Undankbarkeit. Er bringt eine andere Sicht für die Fakten. Der zeigt mir, dass eigentlich habe ich schon mehr, als ich verdiene und mehr, als ich brauche. Obwohl ich dem Recht habe, mehr zu wünschen. Und auch die Bibel sagt auch, dass ich als Christ soll auch für meine Familie sorgen, dass ich soll auch ein Vorbild sein in meiner Arbeit, in die Qualität, wie ich das mache. Das schreibt Paulus ein paar Mal. Also das ist nicht der Problem, aber wenn das dann nicht mehr so ein gesundes Wunsch wird. Also nicht jedes Mal, dass ich etwas wünsche, ist es eine Sünde. Es liegt auch in unserer Natur als Menschen. Wir wollen Dinge haben. Aber wie Conny sagte letzte Woche in der Predigt, also dass jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach etwas und diese Sehnsucht kann nicht gestillt werden. So, außer wenn wir dann Gott finden. Das passt auch, habe ich hier einen Text aus Prediger 7, Vers 6. Sagt er, nie wird sein Verlangen gestillt. Er spricht über die Seele des Menschen. Es ist einfach so. Wir wünschen uns etwas, arbeiten dafür. Wenn wir es dann ein neues Auto haben, nach ein paar Monaten, wollen wir dann ein noch besseres haben. Oder, also die Wünsche, sie werden nie gestillt werden. Das ist Teil unseres, unsere Seele ist einfach so. Deswegen dieses andere Blick stellen jetzt auf Christus, das hilft uns da, den Fokus zu ändern. Ja, Das Punkt Nummer zwei ist dann Dankbarkeit. Zuerst richte ich auf Jesus und dann soll ich, wenn ich ein dankbares Herz habe, es hilft auch gegen dieses unkontrolliertes Verlangen nach mehr. Philipper 4,6, da schreibt Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also die Dankbarkeit ist so wie eine mächtige Waffe gegen ein unkontrolliertes Verlangen nach mehr. Ich wurde einmal gebeten, eine Übung zu machen, 100 Sachen zu schreiben, worüber ich dankbar bin. Das kann ich euch auch empfehlen. Und ich dachte zuerst, es würde schwer sein und es würde lange dauern, bis ich das 100 Sachen finde. Aber eigentlich, nachdem ich 100 Sachen geschrieben habe, habe ich gemerkt, eigentlich, wie einfach es ist und wie die Liste noch weitergehen konnte. Ich habe noch diese Woche gehört, eine Person sagt auch, dass sie wurde auch von einer Freundin ermutigt, 10 Sachen pro Tag zu schreiben, worüber sie dankbar ist. Und auch es gab 10 Tage jeden Tag, worüber sie dankbar ist. Und das hilft auch uns, ist etwas ganz Praktisches, das uns hilft, auch den Fokus zu ändern. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5, 18 schreibt Paulus wieder: Dank Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Und das ist nicht einfach. Ich will nicht sagen, das ist das Einfachste und wir können es alle einfach machen, aber es ist nur diese Idee: wir können, es gibt die Möglichkeit, den Fokus zu ändern. Und das, es gibt auch eine Macht da drin. Jesus, wenn wir ein paar seine Wunder lesen in den Evangelien, ist es interessant, dass zum Beispiel, als er Brot vermehrte, die Bibel sagt einfach, dass er hebte Brot und Fische und dankte Gott dafür und Gott hat es dann vermehrt. Also sein Gebet war nicht, Gott, wir brauchen mehr Brot, bitte, wir brauchen mehr. Er war einfach, Gott, danke für Brot und Fisch und es hat sich vermehrt. Als er Jesus Lazarus aufstehen ließ, sagt die Bibel auch, dass sein Gebet war auch Gott Danke für Lazarus, für das Leben und Gott hat ein Wunder getan. Also ich denke, es gibt irgendetwas so Geistliches in Dankbarkeit, der auch ein Schlüssel wird, der das Sachen verändern kann. Der verändert meine Sicht auf meinem Lebensumständen. Und kann mir auch bringen, großzügiger zu sein. Und im Punkt Nummer 3 ist Genügsamkeit und Zufriedenheit. Hier möchte ich zwei Texte lesen, wo zwei Autoren des Neuen Testaments sie auch erklären, was für eine Macht auch in diesen Zufriedenheit gibt. Das erste hier ist 1. Timotheus 6,6. Als Christ zu leben, bringt großes Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Im ganzen Kontext von Kapitel 6 von Timotheus spricht er über Christen, die immer wollten immer reich werden und mehr Geld haben. Und der Paulus erklärt, wie das ein Problem ist. Aber eigentlich sagt er, ja, Christ zu sein ist eigentlich ein großer Gewinn, aber es ist verbunden mit Zufriedenheit. Also er bringt eine neue Perspektive hier. Die Lösung ist nicht immer mehr, sondern manchmal ist die Lösung auch weniger. Kennt ihr die Mehrkonferenz hatte dann in Augsburg und dieses Jahr haben sie den Titel von der Konferenz auch verändert. Das war die Weniger-Konferenz. Auch mit Corona und alles haben sie nicht eine so riesige Konferenz gemacht, sie haben das kleiner gemacht. Und gerade hier, denke ich, ist auch ein Schlüssel. Manchmal, um dieses Begehren als ein Problem zu kämpfen, ist das weniger manchmal die Antwort. Und wer das sehr gut verstanden hat, und hier lese ich den letzten Text, ist Johannes der Täufer. In Johannes Evangelium Kapitel 3 gibt es eine Situation hier, wo ein paar Jünger zu Johannes kommen und sie haben ein Problem. Ich lese erst im Vers 26. Gemeinsam gingen sie schließlich zu Johannes und berichteten ihm: Rabbi, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam, also dieser Mann ist Jesus, und auf dem du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Alle Leute gehen zu ihm, anstatt zu uns zu kommen. Johannes gibt eine Antwort für diesen Problem in Verse 29 und 30. Er sagt, die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude könnte nicht größer sein. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Wow, das ist so stark. Das ist auch diesen letzten Satz ist das Schlüssel für Erwecken. Weil Christus soll immer mehr sein und ich soll immer weniger sein. Das ist eigentlich Erweckung. Das ist Leben von Gott, der wächst in mir. Johannes sagt hier, also es gab eine Zeit, da kamen alle zu mir und ich hatte diese Mission. Ich sollte die Menschen taufen und von ihren Sünden, sie sollten sich anders entscheiden. Und es gab eine Zeit, ich habe viel gemacht, es gab eine Zeit, ich war im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist Jesus mehr, ich weniger. Und Johannes, er sieht sehr zufrieden aus hier. Also vorher war er der Prophet der Stunde. Alle wussten, wer Johannes der Täufer war. Aber jetzt wollten alle zu Jesus gehen. Sie wollten nicht mehr zu Johannes gehen. Und er sagt, es ist richtig so, es ist gut so. Ich bin nur der Freund von der Bräutigam. Ihm gehört die Braut, also die Gemeinde. Ich soll nicht im Fokus stellen. Es geht nicht am Endeffekt, es geht nicht um mir, um meine Wünsche, sondern es geht um Gott, um was er sich wünscht. Ich möchte heute dich ermutigen, in deinem Garten, von deinem Herz mal zu gucken, ob es noch diese Wurzel irgendwo steckt. Weil ja, wir alle wollen im Leben vorankommen. Und das ist auch etwas Gutes, wenn wir alle faul wäre und nichts machen, dann das ist auch nicht die Lösung, will ich das auch nicht sagen. Es gibt ein gesundes Verlangen nach mehr. Aber wenn du merkst, dass es ist schon ungesund bei dir, dass es führt schon zu Sünden, diesem Suchen nach Sachen, die dir nicht gehören, dann will ich heute ermutigen, schaue auf Christus. Schaue auf Christus und erinnere das, was er für dich getan hat. Sei dankbar für alles, was du schon bekommen hast. Materielle wie auch Geistliches. Geistliches viel mehr eigentlich. Und lass uns lernen, zufrieden zu sein. Und dass er unseren Fokus auf Gott zu stellen. Ich glaube, wenn wir diese drei Werkzeuge im Leben haben, können das große Veränderung für unsere Beziehung zu Gott, sowohl wie auch zu Menschen zu bringen. Ich möchte mit euch noch gerne beten. Unser lieber Gott, danke für die 10 Gebote. Danke für dein Wort und dass heute wir gerade diese Predigtreihenfolge abschließen. Die letzten 2 Gebote. Danke, dass du uns schon so viel gegeben hast. Danke, dass wir ein neues Leben mit dir haben können. Und so wie Johannes der Täufer es gesagt hat, Gott, jetzt sollst du im Mittelpunkt stehen. Ich bete, dass es auch so in unserem Leben wird. Dass du im Mittelpunkt stehst, dass unser Herz sich sehnt nach mehr, aber nach mehr von dir. Nicht nur nach mehr von Materialdingen, sondern den Fokus mehr von Gott. Das ist was Wichtiges. Erwecke in uns so einen Herz, so einen Wunsch. In Jesu Namen. Amen.